Deutschlandfunk. Hintergrund.
Sichere Rohstoffversorgung in Europa. Recycling als Lösung. Von Dagmar Röhrlich.
Der Rohstoff ist unscheinbar. Sein Name rätselhaft. Schwarzmasse. Ein feines, trotz des Namens eher anthrazitgraues Pulver. Es ist das, was von ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien übrig bleibt, wenn sie geschreddert, zermahlen und gesiebt worden sind. Ein komplexes Gemisch, in dem neben viel Graphit Nickel, Kobalt, Lithium, Mangan und Kupfer stecken. Alles kritische Rohstoffe für die Batterieproduktion. Eine hervorragende Ressource also, mit einem Problem.
Beim Recycling der Batterien habe ich hier einen Rohstoffstrom, der eben schon besondere Fähigkeiten benötigt, um einfach diese Metalle dann gesondert zu extrahieren und auch dann wieder in den Kreislauf einschleusen zu können.
Das Recyceln der Schwarzmasse ist also ein komplizierter Prozess. Vor allem das reaktionsfreudige Lithium ist schwer zu recyceln. Das erklärt Ken Nagayama. Er baut bei der Hamburger Aurubis AG einen neuen Geschäftsbereich auf, das Batterie-Recycling. Derzeit ist die Menge an ausgedienten E-Autobatterien überschaubar. Das dürfte sich allerdings gegen 2030 ändern. Darauf bereite sich das Unternehmen vor.
Wir haben ungefähr Ende 2020 mit der Entwicklung des Verfahrens angefangen. Im Labormaßstab zunächst, um erstmal konzeptionell mit den Metallen umgehen zu können. In 2022 haben wir dann eine Pilotanlage in Betrieb genommen hier im Werk Hamburg.
In dem für Laien an ein Labyrinth erinnernden System wird die Schwarzmasse zuerst in Säuren aufgelöst. Dann werden die verschiedenen Materialien in einem mehrstufigen Prozess chemisch abgetrennt. Zuerst das Lithium.
Das Besondere daran ist, dass wir eben Lithium in relativ hoher Ausbeute, und wir reden dazu ungefähr 95%, extrahieren können und hinterher eine lithiumbefreite Schwarzmasse übrig bleibt, mit der wir dann eben verschiedene metallurgische Wege gehen können, um dann eben Nickel und Kobalt zu extrahieren, das Mangan eben auszuschleusen, den Graphit eben auch abzutrennen und dann soweit wieder aufzureinigen, dass auch der Graphit, und daran arbeiten wir im Moment auch, wieder eine industrielle Anwendung finden soll.
Metallische Rohstoffe und Industrieminerale wie Graphit sind der Schlüssel für Digitalisierung, Dekarbonisierung und Energiewende. Die verschlingen ungeheure Mengen davon. Weltweit explodiert die Nachfrage nach Kupfer, Lithium, Gallium oder Germanium, Neodym, Praseodym oder Lanthan. Gleichzeitig haben in den vergangenen Jahren Covid-19, der Angriffskrieg Russlands oder diverse Exportbeschränkungen die Fragilität der Lieferketten bewusst gemacht. Sie stürzten die Just-in-Time-Produktion, bei der, um Lagerkosten zu sparen, alles Benötigte zum richtigen Zeitpunkt angeliefert wird, in eine Krise. 2022 erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen deshalb in ihrer Rede zur Lage der EU:
Der Zugang zu Rohstoffen ist entscheidend für den Erfolg unserer Transformation zu einer nachhaltigen und digitalen Wirtschaft. Lithium und seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas.
Die Internationale Energieagentur IEA stellte in einem Bericht fest, dass von 2017 bis 2022 allein durch den Energiesektor die Nachfrage nach Lithium um 200% gestiegen ist. Bei Kobalt waren es 70%. Nehme man die angekündigten Klimaschutzverpflichtungen der Länder ernst, dürfe sich der Bedarf an kritischen Rohstoffen bis 2030 mehr als verdoppeln. Mindestens. Allerdings, anders als bei Öl oder Gas, konzentrieren sich Produktion und Weiterverarbeitung dieser Rohstoffe auf sehr wenige Länder.
Das heißt, da haben diese Länder natürlich es in der Hand, auch Rohstoffe strategisch einzusetzen als Waffe.
Etwa durch Exportbeschränkungen oder Kontrollen. Das meint Anne Lauenroth vom Bundesverband der Deutschen Industrie.
Das hat zum Beispiel auch die OECD in einem Bericht letztes Jahr gut zusammengefasst, dass die Zahl der weltweiten Ausfuhrbeschränkungen für kritische Rohstoffe sich in den letzten 10 Jahren mehr als verfünffacht hat.
Die Rohstoff-Supermacht China, die viele Wertschöpfungsketten für Zukunftstechnologien dominiert, nutzt ihre Macht, um die eigenen Industrien zu fördern und ihre Verhandlungsposition auf dem globalen Markt zu stärken. Doch auch andere Nationen setzen das Mittel der Exportbeschränkung ein. 2022 beispielsweise hatte Simbabwe einen Exportstopp für unverarbeitetes Lithium verhängt. 2023 folgte Namibia dem Beispiel und auch Indonesien griff dazu für den Aluminiumrohstoff Bauxit. Dieser Trend werde sich verstärken, meint Anne Launroth.
Zumal diese Länder halt auch damit argumentieren, dass sie größere Teile der Wertschöpfung bei sich ansiedeln wollen und dafür halt das Mittel der Exportbeschränkung für gerade Rohmaterialien nutzen, damit sie dann vor Ort stärker in die weiteren Stufen der Wertschöpfung investieren können und auch da Auslandsinvestitionen anreizen wollen.
Bislang seien es allerdings vor allem chinesische Investoren, die dem Wunsch von Ländern wie Indonesien, Namibia oder Simbabwe nachkämen. Durch solche Investitionen nehme Chinas Einfluss noch weiter zu.
Das alles führt dazu, dass wir erwarten, dass die Risiken eher noch zunehmen werden, als dass sie wieder weggehen.
Europa habe sich lange darauf verlassen, Rohstoffe und Vorprodukte jederzeit billig kaufen zu können, urteilt Siamet Albarazi. Er ist Leiter des Bereichs Rohstoffwirtschaft bei der DERA, der Deutschen Rohstoffagentur bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
Wir haben bei uns in Europa und Deutschland die Produktion quasi ausgelagert. Ja, Bergbau ist schmutzig, dreckig, niemand möchte den hier gerne haben. Und da waren wir dankbar, dass diese Produktion und Weiterverarbeitung in anderen Ländern erfolgt. Aber dadurch bedingt sind wir natürlich bestimmten Abhängigkeiten ausgesetzt.
Und die sind, wie bei den seltenen Erden, mit 90% aus China teilweise extrem. Die neuen Realitäten rund um Monopole und Erpressbarkeit holen Europa nun ein.
Die strategische Komponente der Rohstoffsicherung, die wurde in Europa und auch in Deutschland viel zu lange vernachlässigt.
Die Zeiten, in denen die Kosteneffizienz für die Unternehmen das entscheidende Kriterium war, sind vorbei. Nun geht es um die Sicherheit der Rohstoffversorgung. Und deshalb soll verlorenes Terrain wieder gut gemacht werden. Die EU hofft, den richtigen Hebel zu haben, wie Ursula von der Leyen im September 2022 verkündete.
So we will identify strategic projects all along the supply chain.
Wir werden also strategische Projekte entlang der gesamten Versorgungskette identifizieren, von der Gewinnung bis zur Raffination, von der Verarbeitung bis zum Recycling. Und wir werden strategische Reserven aufbauen, wo die Versorgung gefährdet ist. Aus diesem Grund kündige ich heute ein europäisches Gesetz über kritische Rohstoffe an.
Bereits im November 2023 erzielten EU, Rat und Parlament eine Einigung im Zusammenhang dieses Gesetzes. Die förmliche Annahme des Critical Raw Materials Act bzw. des Europäischen Gesetzes zu kritischen Rohstoffen steht noch aus, aber es ist vorläufig bereits in Kraft. Neu ist die Idee jedoch nicht. Bereits seit 2008 hat die Europäische Kommission verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu Rohstoffen zu verbessern. Die Bilanz fiel jedoch eher ernüchternd aus. Es ist nicht gelungen, die teils dramatischen Abhängigkeiten zu senken. Nun soll es besser laufen. So werden mit dem neuen Gesetz konkrete Ziele genannt und mit dem Zeithorizont 2030 verbunden. Etwa für das Recycling von strategischen und kritischen Rohstoffen, erklärt Jens Gutzmer vom Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie.
25% soll aus Recycling-Rohstoffen stammen, 10% sollen aus heimischer Primärrohstoffproduktion stammen und 40% der benötigten Rohstoffe sollen in Europa verarbeitet werden.
Außerdem sollen für die strategischen Rohstoffe nicht mehr als 65% des Jahresverbrauchs der Europäischen Union aus einem einzigen Drittland stammen.
Diese Ziele sind ambitioniert und natürlich müssen sie jetzt durch nationales Recht umgesetzt werden.
Die Frage ist, ob sich die Ziele realisieren lassen, auch beim Recycling. Das soll die Versorgungssicherheit spürbar erhöhen und die Notwendigkeit des ungeliebten Bergbaus reduzieren. Dabei hängt viel davon ab, um welchen Werkstoff es geht, erklärt Michael Ritthoff vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie.
Das ist natürlich sehr unterschiedlich bei Werkstoffen, die zum Teil sehr lange genutzt sind, wo wir schon einen erheblichen Materialbestand haben, im Gegensatz zu Werkstoffen, Funktionsmaterialien, die erst jetzt ein starkes Nachfragewachstum entwickeln und daher erst jetzt überhaupt in den Bestand aufgebaut werden und insofern ganz andere Bedingungen für das Recycling haben.
Deshalb sollen die Recyclingziele bei diesen Stoffen an die Abfallmengen angepasst werden. Bei Stahl, Aluminium oder Kupfer sieht das anders aus. Dort werden in der Produktion bereits 40-50% Recycling-Rohstoffe eingesetzt, bei Blei sogar mehr als 80%. Sammelinfrastruktur, Sortierroutinen und Prozesse seien sehr gut etabliert. Die Preise stimmten, das Recycling lohne sich, urteilt Britta Bokhagen. Sie ist Leiterin des Arbeitsbereichs Recycling-Rohstoffe bei der deutschen Rohstoffagentur DERA.
Aber es ist natürlich trotzdem noch Luft nach oben. Und was natürlich noch die ganz große Schwachstelle ist, bei den Technologie- und Spezialmetallen, wie zum Beispiel Gallium, Germanium, bei seltenen Erden. Hier liegen die Recycling-Inputraten erstmal bei ganz wenigen Prozent, teilweise unter 1%. Also das heißt, die werden so gut wie noch gar nicht aus dem End-of-Life recycelt.
Außerdem müssen viele Recycling-Methoden erst noch bis zum industriellen Maßstab entwickelt werden. Bei manchen Produkten dürfte das auch weiterhin schwierig sein, urteilt Michael Ritthoff vom Wuppertal-Institut.
Naja, wir haben je nach Einsatz von einigen kritischen Rohstoffen einfach dort irrsinnig geringe Konzentrationen. Es werden dort ja hochreine Stoffe eingesetzt, wo dann durch gezielte Dotierung einzelner seltener Elemente ganz bestimmte Funktionen eingestellt werden. Und diese Dotierungen sind einfach in so geringen Spuren vorhanden, dass ein Recycling nicht nur unplausibel, sondern auch weder ökonomisch noch ökologisch vorteilhaft ist.
Bei E-Autobatterien zeichnet sich ab, wie groß der Recyclingbedarf werden wird. Bei anderen Produkten ist das aber noch nicht so klar. So fehlt Unternehmen derzeit oft die Grundlage für die Entscheidung, ob sich der Bau einer Recyclinganlage lohnt oder nicht. Das betont Britta Bokhagen von der Deutschen Rohstoffagentur.
Das heißt, ich muss ja auch eine Planbarkeit haben und wissen, okay, ich kriege so und so viele Tonnen an Gallium in diesen Produkten zurück. Und das ist im Moment noch sehr schwer gegeben halt. Also diese Lücke, um diese Spezialrohstoffe wirklich zurückzugewinnen, die ist noch relativ groß.
Das europäische Gesetz zu kritischen Rohstoffen hat ambitionierte Ziele. Mögliche Finanzierungsinstrumente sind jedoch noch nicht geklärt. Franziska Brandner, Staatssekretärin im grünen Bundeswirtschaftsministerium, betont die Komplexität der Angelegenheit.
Es ist extrem schwierig, deswegen ist dieser Europäische Rohstoffakt jetzt auch erstmal ein erster Schritt. Es geht ja darum, hauptsächlich auch mal diese Debatte loszutreten und anzufangen. Am Ende hängt das natürlich auch von den Unternehmen ab, weil wir als Regierungen, egal ob das die deutsche ist oder die niederländische, wir sind ja keine Rohstoffunternehmen, sondern unsere Unternehmen kaufen weiterverarbeitete Rohstoffe ein.
Japan ist ein Vorbild für Franziska Brandner.
Japan, müssen Sie wissen, hat schon unter Wirtschaftssanktionen aus China leiden müssen. Und deswegen hat sich die japanische Regierung schon vor Jahren darauf eingerichtet und gesagt, wir müssen einen anderen Rahmen dafür geben und hat eine Wirtschaftssicherheitsstrategie auf den Weg gebracht.
Mehrere europäische Länder ziehen nach. Auch in Deutschland wird ein Rohstofffonds aufgebaut. Bis 2028 sollen 1 Milliarde Euro in Projekte vom Bergbau bis zum Recycling fließen. Von dem Geld sollen auch Vorhaben in Partnerländern wie Kanada, Brasilien, Chile oder Australien gefördert werden. Allerdings scheint in Deutschland mit Blick auf die Versorgungssicherheit derzeit einiges sogar in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Ohne Investitionen in die industrielle Infrastruktur Europas und eine aktive Beteiligung werde die Transformation kaum gelingen, prognostiziert Jens Gutzmer vom Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie.
Wir haben das jetzt 15 Jahre beobachtet und es hat sich eigentlich nichts geändert. Es hat sich nichts geändert, weil wir keine neuen Recyclinganlagen aufgebaut haben. Wir haben keinen Bergbau erweitert oder Hütten etabliert. Stattdessen haben wir sie gerade in der Bundesrepublik Deutschland bei den hohen Energiepreisen gerade geschlossen. Wir bauen weiter ab und exponieren uns dem Risiko noch mehr.
Das, wie es das europäische Gesetz zu kritischen Rohstoffen vorsieht, 40% der benötigten Rohstoffe in Europa verarbeitet werden, erscheint nicht für alle Rohstoffe machbar. Unter anderem, weil auch andere Länder Kapazitäten für die Verhüttung oder Veredelung von Metallen aufbauen oder erweitern wollen. Jochen de Hio vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen.
Wenn man jetzt mal an China denkt, sie bauen massiv Kapazitäten auch auf, auch mit Blick auf das, was sich in der Zukunft tut. Also da sind die ja sehr strategisch versiert. Also die haben sehr stark auch die künftigen Entwicklungen im Hinterkopf und versuchen das quasi vorwegzunehmen. Das heißt, da werden riesige Kapazitäten aufgebaut und die sind zumindest nach derzeitigem Stand wettbewerbsfähiger, als es im Standort Deutschland der Fall ist.
Jochen de Hio bezweifelt, dass von dem europäischen Gesetz zu kritischen Rohstoffen die erhoffte Wirkung ausgehen wird.
Wie jetzt die EU dann erreichen will, dass eben verstärkt die Weiterverarbeitung tatsächlich auch hier in der EU vonstatten geht, das kann ich im Moment noch nicht erkennen.
Es gibt noch einen weiteren Faktor, der die Bemühungen Europas um sicherere Versorgungsketten erschwert. Das Ziel aller Länder, ihre Energieerzeugung zu dekarbonisieren. Erreicht werden soll dieses Ziel unter anderem mit dem Ausbau erneuerbarer Energien. Und dafür braucht es Unmengen an Metallen und Industriemineralen. Das verschärft den Wettbewerb um Rohstoffe zusätzlich. In Asien ist der Bedarf an Solar- und Windanlagen am größten, erläutert Xiamet Albarazi. In China beispielsweise seien 2023 mehr Photovoltaik, also PV-Anlagen, installiert worden als in jedem anderen Land.
Und dort braucht man natürlich dann auch die Weiterverarbeitungskapazitäten, um bestimmte Metalle oder Vorprodukte dafür herzustellen. Und bei uns ist es im Moment leider so, dass wir wirklich im letzten Jahr einen Großteil der PV-Module aus China importiert haben, die hier installiert wurden. Wir hatten noch einen Player, der jetzt, Meyer Burger, angekündigt hat, die Produktion einzustellen.
Zwar werden auch in China nicht alle Produzenten den Preisverfall durch die massive Überproduktion von PV-Modulen überstehen, doch es bleiben sozusagen genügend übrig und die europäischen Wettbewerber werden schon vorher aufgeben müssen. Wenn sich der Markt also wieder konsolidiert, dürfte sich alles nachhaltig nach China verlagert haben.
Wir spielen hier teilweise gegen einen Player, der mit einem anderen Blatt spielt, weil eben die Energiekosten deutlich günstiger sind, weil staatlich subventioniert wird, weil eben Produktionskapazitäten auch über das Maß ausgebaut werden.
In Europa stellt sich noch eine andere Frage. Die, ob die Gesellschaft bei den Plänen mitzieht. Jens Gutzmer vom Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie sieht darin einen entscheidenden Faktor.
Die Gesellschaft ist wahrscheinlich das größte Nadelöhr für eine Umsetzung des Critical Raw Material Acts. Die Gesellschaft in großen Teilen Europas hat sich sehr weit entfernt von Bergbau, von Rohstoffverarbeitung. Hier wird man sehr viel mit der Gesellschaft arbeiten müssen, bevor die Gesellschaft zustimmt, dass neue Industrien, die eigentlich alte Industrien sind, wie eine Recyclingindustrie, wie eine Bergbauindustrie, sich wieder etablieren kann.
Bei Aurubis in Hamburg entsteht derzeit auf dem Werksgelände eine Demonstrationsanlage, die beweisen soll, dass das Recyclingverfahren auch im industriellen Maßstab funktioniert. Und die erste kommerzielle Anlage der Firma, die soll gegen Ende des Jahrzehnts entstehen. Dann, wenn genügend ausgediente Elektroautobatterien da sind, um eine Fabrik überhaupt kontinuierlich betreiben zu können.
Das war der Hintergrund. Sichere Rohstoffversorgung in Europa. Recycling als Lösung? Von Dagmar Röhrlich. Redaktion Astrid Theil.